Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es klingt nach einer echten Wiederentdeckung, was am Theater Bonn heute zu sehen und zu hören war. Asrael, eine Oper von Alberto Franchetti, uraufgeführt 1888 in Reggio Emilia und damals ein großer Erfolg. Der italienische Komponist wurde von seinen Zeitgenossen in einem Atemzug mit Puccini genannt. Aber Franchetti war Jude, die Nazis verboten seine Stücke und nach Kriegsende geriet sein Werk in Vergessenheit. Jetzt also hat das Theater Bonn, das ja ein bisschen auf solche Reanimationen spezialisiert ist, seine allegorische Legende wiederentdeckt und wir hören mal rein. Kurzer Eindruck von Asrael, eine allegorische Legende in 4 Akten von Alberto Franchetti. Und für uns war Dieter David Scholz in der Premiere. Herr Scholz, dieser Alberto Franchetti, wer war das eigentlich? Warum kennen wir ihn gar nicht mehr?
Also er war der Sohn eines sehr betuchten Großgrundbesitzers und einer Angehörigen der Rothschild-Bank, stammt also aus einer steinreichen Familie. Alberto ging mit 20 Jahren nach München, dort studierte er bei Josef Rheinberger, anschließend in Dresden bei Felix Draeseke, was ihm den Ruf einbrachte, er sei der deutscheste unter den italienischen Komponisten, was nicht ganz stimmt. Er hat das Glück, dass sein Vater einer der reichsten Männer Italiens war und dieses schon von Ihnen erwähnte Teatro Municipale in Reggio Emilia besaß. Und Vater Franchetti hat den Opernerstling seines 28-jährigen Sohnes auf den Spielplan gesetzt. Asrael wurde auf Anhieb ein Riesenerfolg und Franchetti wurde zu einer der großen Hoffnungen der Musik Italiens. Verdi, Toscanini, der Verlag Accordi, die Scala waren begeistert und machten sich stark für das Stück. Und bis zum Aufkommen des Faschismus, Sie haben es erwähnt, wurde es häufig gespielt, danach nicht mehr.
Und was ist das für eine Oper? Worum geht's denn darin?
Naja, Asrael ist eine Legende, so heißt sie in 4 Akten. Librettist war Ferdinando Fontana, er war Dramatiker, Lyriker und gehörte dieser berühmten Künstlergruppe Scapigliatura an. Scapigliare heißt so viel wie sich die Haare zerzausen. Charakteristisch für diese Gruppe war das antibürgerliche Protestpotenzial, auch die Verherrlichung der sinnlichen Liebe und des Bösen. Fontana hat übrigens auch die Libretti zu Puccinis Opern Le Villi und Edgar geschrieben. Was nun die Handlung der Oper Asrael angeht, ist eigentlich abstrus. Denn es ist die Liebesgeschichte zweier Engel. Asrael ist der in jüdischen und islamischen Texten erwähnte Erzengel des Todes. Er liebt im Himmel den Engel Nephta oder die Engelin, es ist eine weibliche Engelin, von dem ihn der Kampf gegen Luzifer und die Verbannung in die Hölle trennen. Asrael und Nephta, eigentlich sind ja Engel geschlechtslos, in diesem Fall nicht, erwerben sich einen Aufenthalt auf der Erde, wo sie sich im Lauf der Opernhandlung wiederfinden und Nephta in Gestalt einer Nonne mit Namen Clotilde die Wiederaufnahme Asraels in den Himmel erwirkt, nachdem er zwischen zwei Frauen geriet. Also ein sehr frommes Stück. Das Libretto ist nicht unbedingt intelligent. Der Kampf von Himmel und Hölle wird erzählt, der Sieg Gottes und des Guten, ziemlich unopernhaft. Daher nennt Franchetti dieses Stück auch Legende. Es ist eigentlich eher oratorisch.
Und haben Sie denn da auch Engel auf der Bühne gesehen oder was hat sich Christopher Alden, der Zwillingsbruder von David Alden, ist ja auch überall inszeniert, was hat sich dieser Christopher Alden da für die Bühne einfallen lassen? Wie sah das aus?
Also er zeigt kein wirklich christliches Theater, sondern eher eine großbürgerliche Parabel als undramatische, ich sage mal, Station im Theater. Man sieht Kriegsgräuel und Uniformen, der Teufel tritt in die Gestalt eines Generals auf. Die Grundidee seiner Inszenierung ist ein hochherrschaftliches Haus, dessen Keller die Hölle, dessen Erdgeschoss die Erde und dessen Dachgeschoss den Himmel symbolisiert. Und in diesem Rahmen zeigt Alden eine Tour de force von der Hölle durch die Welt zum Himmel, frei nach Faust. Zwischen Lust und Krankenbett, Künstleratelier und Kriegsschauplatz geht es hin und her und rauf und runter, in dem sehr opulenten Bühnenraum, den C. Edwards gebaut hat, ein Pandemonium in Jugendstil und Kostümen der Franchetti-Zeit. S. Willington hat sie entworfen. Die Engel, die ja massenweise singen, werden kaum gezeigt auf der Bühne und wenn, dann höchst ironisch gebrochen. Auch die himmlische Schlussapotheose wird als bürgerliches Begräbnis in Schwarz gezeigt. Eine sehr eindrucksvolle Version vom Teufelspakt und Seelenhandel, Kampf zwischen höllischen Heerscharen und liebenden Engeln, auch wenn das Ganze ein wenig psychologisch verrätselt ist, in jedem Fall ein willkommenes, entpathetisiertes Gegengewicht zur Opulenz der Musik, die bei aller Bewunderung ans unerträglich Frömmlerische grenzt.
Und jetzt gab es ja auch musikalisch eine Fassung, die extra für diese Bonner Produktion erstellt worden ist. Am Pult stand ein junger Dirigent, der erste Kapellmeister des Hauses, Hermes Helfericht. Wie hat er das gemacht? Wie hat sich's angehört?
Ja, dieses neue Material, das Sie erwähnt haben, das ist ja für Bonn hergestellt worden vom italienischen Verlagshaus Ricordi. Es war notwendig, weil es außer einem gedruckten Klavierauszug keinerlei Material dieser Oper gab. Und diese Bonner Fassung beruft sich auf die Autographe der Partituren aus den Staatsbibliotheken Berlin und München, ist also so nah wie möglich am Original. Was diese Musik angeht, so sind die Einflüsse von Arrigo Boito und seinem Mephistophele, Gounods Faust, Verdi, Ponchielli und die zeitliche Nähe zu Puccini deutlich herauszuhören. Es ist ohrenbetäubende, die Sinne fast überreizende Zukunftsmusik gewissermaßen. Um es mal salopp zu sagen, es klingt, als hätten Berlioz, Wagner, Strauss und Korngold italienische Opernmusik ins Hochrelief getrieben. Das ist zugegeben außerordentlich raffiniert, ein überwältigender Klangrausch zwischen Engelskonzert und Höllenlärm. Man hört die Trompeten von Jericho und Harfen glissern, die Riesenchöre und ein Riesenorchester. Franchetti zeigt, dass er auf der Höhe der Zeit ist, mit allen Wassern gewaschen und ein Meister der Instrumentation. Und Hermes Helfferich hat diesen großen Apparat gut im Griff. Er hat Kraft und Sensibilität, enormen Klangsinn und lässt fast so etwas wie Raummusik entstehen, denn Chor und Bläser sind im Zuschauerraum. Das Beethoven Orchester Bonn ist prima in Form. Der Chor und die fünf Solisten, herausragend der britische Tenor Peter Orti als Azrael und die georgische Sopranistin Svetlana Kasian als Nefta, sind außerordentlich engagiert, manchmal über ihre Grenzen hinaus. Eine insgesamt jedoch bewundernswürdige, sinnliche, suggestive Aufführung und sicher eine der ganz großen Opernausgrabungen der letzten Jahrzehnte.
Und kam das denn auch gut an beim Publikum? Also würden Sie sagen, es hat sich gelohnt, das mal wieder auszugraben?
Ja, das Publikum war sichtlich überrascht, war auch überwältigt. Das war außer sich vor Begeisterung.
Na, dann hat sich's ja gelohnt, Dieter David Scholz, über eine Wiederentdeckung am Theater Bonn. Und die nächsten Vorstellungen dort sind am 22. Oktober und am 6. November.